Ihr wisst, die letzten Predigten, jedenfalls wenn ich hier war und die gepredigt habe, ging immer darum, wie kann unser Glaube wieder groß werden? Weil ich mich irgendwo immer noch so ein Stückchen, der Herr Jesus möge mir das verzeihen, ärgere, dass ich immer die guten Nachrichten von Krankenheilung und Totenauferweckung und so weiter aus Afrika und Asien und Südamerika höre, aber ich sie hier zu wenig erlebe. Und ich möchte eigentlich mehr von seiner Gegenwart erleben. Und ihr wisst, wie ich dann kühn versucht habe, im Glauben was rauszuhauen. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht steige ich zu weit oben ein. Ich weiß, während meinem Studium musste ich mich durch Integral- und Differentialrechnung quälen. Ich weiß, ich habe gebüffelt ohne Ende, damit ich diese Schlangenlinien rechnen konnte und so weiter. Aber es wäre komisch gewesen, wenn ich nicht gelernt hätte, so ganz am Anfang, dass 1 und 1 2 ist, hätte ich mit der Integralrechnung kaum was anfangen können. Und so möchte ich mit euch heute nochmal einen ganzen Schritt zurückgehen und mit euch darüber nachdenken, wie mein Glaube eingeübt und gewagt werden kann. Glaube, der was wagt. Und dazu muss ich natürlich dahin gehen, so ganz an den Anfang eines jeden Jüngerschaftskurs. In fast jedem Jüngerschaftskurs lernt man so ganz einfache Dinge wie Bibelverse auswendig. Und da gibt es einen Bibelvers, den lernt ihr garantiert am Anfang auswendig. Es ist unmöglich, Gott zu gefallen, ohne dass man glaubt, nicht? Ohne Glauben ist es aber unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss zuvor glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Habe ich gelernt in einer der ersten Jüngerschaftskurse, die ich mitgemacht habe. Habt ihr doch drauf? Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss zuvor glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Ach, jetzt habe ich eine andere Übersetzung. Ihren Lohn gibt, ja, ihr merkt, moderne Übersetzung, ich bin noch im alten Luther unterwegs. Und dann führt der Hebräerbrief aus, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Unheil, Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Und dann kommt Abraham, David, alle möglichen Glaubenshelden und dann sage ich, und ich? Was steht bei mir in der Geschichte, wenn es denn so weit ist? Und ich habe gedacht, ja, wir müssten nochmal nachdenken, wie man wirklich in diesen Glauben hineinkommen kann. Jetzt ist das mit meiner Technik wieder so, wie das nicht sein sollte. Das liegt an dem kleinen Gerät, wo wir die Übersetzung einüben. Deswegen nehme ich mal meinen Rechner hier mit oder ich mache das von hier so. Ist auch einfach so. Steigt mir nämlich mal aus. So. Glaube, der nichts wagt. Kennt ihr 0815 Glaube? 0815 ist benannt nach einem deutschen Maschinengewehr. 0815, das Jahr 15 steht für 1915. Und nach diesem Maschinengewehr wurde die erste DIN-Norm gemacht. DIN 1, 0815 hat man ja heute. Das ist so ein Glaube, oder ich würde fast sagen, das ist fast so ein Epikuräer-Glaube. Glaube nach Epikur. Epikur war ein Philosoph, der vor langer Zeit, so 300 Jahre vor Christi Geburt, gelebt hat. Und er hat so geprägt, das Leben ist schön, darum führe ein schönes Leben. Doch nicht blindlings, bemerke die Folgen. Die würden sagen, wenn du rauchst, dann bitte mit Filter. Und Ziel des Lebens ist eine ausgeglichene Seelenruhe. Ataraxia nennt man das. Und wenn du zu stark in die Politik gehst, ist auch nicht gut. Die Politiker, die sich stark für in Griechenland engagiert haben, die nannte man Idiotes. Ist interessant, nicht? Also Epikureer. Die Götter sind weit weg, also lass sie in Frieden. So Demokrit war so der klassische Vertreter davon, der den Materialismus entsprechend geprägt hat. Aber ich habe gedacht, das sind wir eigentlich auch in Deutschland, so häufig mit dem Epikur-Glauben, also eine schöne Seelenruhe, der Gottesdienst muss ausgeglichen, ruhig formuliert werden, für jeden das richtige Anbetungslied. Und die Seele muss immer in Ruhe sein. Und ja, über Trump wollen wir heute nicht reden. Manchmal denke ich mir, das sind die, die so einmal konfirmiert oder die katholisch getauft und eingesegnet wurden. Und die sagen, ah, ich komme schon irgendwie an. Die Gefahr dabei ist die große Selbstgerechtigkeit. Also so wollen wir nicht sein. Also habe ich gedacht, gucken wir mal, was die Griechen sonst noch zu beten haben. Der Stoiker-Glaube. Nebenbei, Paulus ist am Areopag gegen die Epikureer und die Stoiker angegangen. Das könnt ihr dann nachlesen. Die Stoiker, das waren so Leute, die glaubten, Gott ist in der Natur und in der zwischenmenschlichen Beziehung zu finden. Pantheismus nennt man sowas. Und die allgemeine Menschlichkeit war für sie ganz hoch. Sie waren gegen Folter, sie waren gegen Versklavung. Jeder musste seine Pflicht erfüllen und das stand ganz oben auf. Sie führten in der Regel ein einfaches Leben. Aber sie hatten kein Problem mit Gott, weil er redete ihnen ja auch nicht ins Leben hinein. Wenn sie Lust auf einen Gottesdienst hatten, sind sie in den Gottesdienst gegangen. Wenn nicht, sind sie auch nicht gegangen. Sind wir hier in Berlin damit unterwegs, nicht? Ich dachte also, das passt, also muss ich mich, ja. So klassische Vertreter in der deutschen Kultur waren Goethe, Schiller, Einstein, Max Planck. Aber ich habe gedacht, das bringt uns eigentlich gar nichts. Ich bräuchte eigentlich Glaube, den Gott ehrt. Wie wagt man den? Ich hatte vorhin diesen Vers aus dem Hebräerbrief gelesen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und dann ist mir aufgefallen bei Vers 7, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut. Ich habe gedacht, wir brauchen wieder Glauben, den Gott ehrt. Dass Gott die Ehre bekommt in allem. Ich will manchmal großen Glauben investieren, dass ich sage, okay, ich glaube, dass wir im nächsten Jahr 5 Gottesdienste in der Begegnungskirche haben, weil die Bekehrungsrate so steigt. Aber ich sage euch das, wenn die bekehrten Raten nicht so sind, dass die Bekehrten Gott auch ehren, dann lieber keine Gottesdienste 5-mal füllen. Weil ich weiß, dann kämen Leute und sagen, Paul, du musst mal ein Buch schreiben, damit das hochinteressant wird. Du hast ja jetzt die Lösung der Probleme. Aber wir müssen alles danach trachten, wenn wir glauben, investieren, dass dabei Gott geehrt wird. Und da will ich mit euch ein bisschen was buchstabieren und ich hoffe, dass mir das einigermaßen gelingt. Ich gehe zu dem Hardliner, der über die Glauben und Werke so viel gesprochen hat, zu Jakobus. Das war ja ein Bruder vom Herrn Jesus, einer der Kirchenväter. Man berichtet über ihn, dass er stundenlang auf den Knien gelegen hat, dass seine Knie Schwielen aufgewiesen haben. In der Zeit der ersten Christenverfolgung, als Petrus aus Jerusalem fliehen musste, hat er die Gemeinde weiter geleitet und geführt. Das war richtig Chaos pur, mit dem er unterwegs war. Und deswegen kann man auf ihn sehr genau hören, was er uns zu diesem Thema zu sagen hat. Und hier lese ich mit uns ein Stück aus Jakobus 5, Vers 7 bis 20 und versuche das ein klein wenig zu buchstabieren. Habt nun Geduld, liebe Brüder, doch Schwestern, ich meine euch auch, die Männer brauchen Geduld, die Frauen auch, ja. Habt Geduld bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und den Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt Brüder zum Vorbild des Leidens und der Geduld, die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen sie glückselig, die ausgeharrt haben. vom Haushahn Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühl und Barmherzigkeit ist. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch bei irgendeinem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebets in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verwirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tod rettet und eine Menge von den Sünden bedeckt wird. Da habe ich jetzt irgendeinen Fehler gelesen, aber ihr habt ja mitgelesen. Welcher Glaube ehrt Gott? Ich gehe mit uns in den ersten Teil. Glaube, der was wagt, Umgang mit Leid und mit Freude. Jeder halbwegs Fromme wird sofort sagen, ja, wenn wir wie Elia wären, der sofort beten könnte, es würde nicht regnen, es würde aufhören, dann wäre alles klar. Aber ich glaube, Elia war dem gleichen Gemütsschwankung ausgesetzt wie wir. Und deswegen, glaube ich, müssten wir lernen, in der ersten Stufe mit Leid und mit Freuden umzugehen. Glaube investieren, der Gott ehrt. Ich habe gedacht, wie sieht das? Leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Ich habe einen kleinen Videoclip rausgesucht von einem jungen Mann, das wird am Anfang erklärt. Der ist als Autist geboren und blind. Die Mutter war stark drogenabhängig und ich möchte euch diesen Videoclip einfach mal nahe bringen, wie er in seiner Art Gott preist. Eine meiner Sammlungen, wo ich sage, wenn es mir nicht so gut geht, dann brauche ich das, dass ich sowas sehe. Wie sieht es aus, wenn Leid kommt, wenn Schwierigkeiten in unser Leben kommen, wenn ich Glaube auf der unteren Ebene praktiziere, bevor ich bete, dass Kranke aufstehen, dass ich sage, ich bete, ich richte meinen Blick auf den Herrn. Das gibt die spannende Geschichte im Alten Testament, wo der König David mit seinen 400, 600 Leuten unterwegs ist im Kriegsfeldzug. Saul ist hinter ihm her und er kommt dann schließlich zurück und dann haben die Amalekiter sein ganzes Camp geleert, die Frauen entführt, alles geraubt, was da ist. Und dann sind die eigenen Leute so verbittert darüber, dass sie sagen, David, jetzt steinigen wir dich. Das müssen wir uns nicht mehr antun, mitten im Leid. Und da gibt es einen markanten Bibelvers, der da drin steht. Da steht dann, und David ging hin zum Herrn und stärkte sich beim Herrn. Und ich habe mich gefragt, wie sieht es aus, wenn wirklich Schwierigkeiten in dein Leben kommen? Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, bei euch jungen Leuten, aber ich weiß, wie das ist, wenn man einmal richtig bei der Klausur vergeigt hat. Wenn man gesagt kriegt, das taucht alles nicht so richtig. Wenn es wirklich doof läuft, wo gehe ich hin? Gehe ich und haue mir die Birne zu mit irgendwas Alkoholischem oder gehe ich wirklich dahin nach dem Muster vom König David und sage, ich gehe zum Herrn und stärke mich? Da fängt Glaube an, der Gott ehrt. So ganz im Heimlichen, im Zimmer zu Hause, dann, wenn wirklich was nicht läuft, dass ich hingehen kann und sagen, ich will Gott begegnen. Wenn alles Paletti ist, ja gut, dann kannst du Lobpreislieder singen, dann ist dann einfach. Aber die Frage ist, wenn es wirklich hier kneift, da kneift, alles nicht so gut ist, dann, wenn du beleidigt worden bist, wenn man ungerecht mit dir umgegangen ist, dann, wenn alles schief läuft, haben wir den Weg noch hinzugehen und zu sagen, ich möchte mich bei meinem Herrn stärken. Das ist das eigentliche Hammerding. Und da möchte ich von diesem kleinen, autistischen, blinden Jungen, der mit Sicherheit keine besondere Perspektive in seinem Leben hat, lernen, dass ich sage, ich will aufstehen, ich will meinen Gott ehren, egal wie es um mich aussieht. Am Mittwochmorgen haben sie mich in der Bibelstunde bei uns gefragt, was ich von der Wahl von Trump halte. Ich habe gesagt, ich bin morgens früh wach geworden und habe gedacht, jetzt muss ich mal schnell zum Computer gehen und muss mal gucken, wie die Wahl ausgegangen ist. Und ich hatte so eine dunkle Ahnung und ich sehe, Trump ist gewählt. Aber wisst ihr, was passiert ist? Die ganze Zeit hat die Erde nicht geruckelt. Die Sonne ist aufgegangen. Ich konnte aus dem Bett aufstehen. Und ich wusste, der Herr ist immer noch in Kontrolle. Große Leute kommen und gehen. Ehrlich, da stärke ich mich bei dem Herrn, bei dem alles möglich ist. Glaube, der was wagt, der ehrt Gott im Umgang, in Freuden und in Leid. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, das hat Hiob gesagt. Glaube, der was wagt, der weiß, dass man um Hilfe rufen kann. Das ist jetzt so ein bisschen kritische Sache so für mich. Da schreibt er ja, ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich, sie mögen über ihn beten und mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Die meisten Frommen unter uns kennen diesen gigantischen Vers. Aber ich sage euch, in den letzten 10 Jahren, es ist nur zweimal vorgekommen, dass Leute, die krank waren, angerufen haben und sagen, ich brauche einen Termin, dass die Ältesten für mich beten. Ich habe gedacht, woran liegt das? Wenn wir hier einen Altarruf machen, ich rufe alle Kranken nach vorne, wir beten, dann ist klar, dann kommt der eine oder andere nach vorne, der Gebet haben will. Aber ich frage mich, wo investieren wir als Fromme wirklich den Glauben und sagen, hey, mir geht's nicht gut, jetzt mal, dafür sind die Ältesten ja schließlich da. Die sollen zwar hin und wieder auch mal Bäume gefällt haben, aber dafür sind die Ältesten eigentlich da, dass die kommen und im Glauben beten. Aber ich frage mich, wo ist in der Herde dieser Glaube, dass jemand kommen kann? Wir scheitern ja schon manchmal daran, dass ich sage, die kann ich so ja gar nicht bei mir einladen. Dann sehen die ja, die Staubflocken laufen bei mir noch Rallye. Dann sehen die noch das ganze Unordentliche oder mir geht es so schlecht, ich kann nicht erst noch staubsaugen und ich kann nicht erst noch Ordnung machen. Wenn die das Chaos in meiner Wohnung sehen, die nehmen mich ja nicht mehr ernst. Hey, wenn die das Chaos in deiner Seele sehen würden, kämen die erst gar nicht zu dir hin. Versteht ihr? Die untere Basis, das ist einmal eins. Wie will ich für Kranke beten lernen, wenn ich noch nicht mal diesen Tag so wahrnehme? Ach, die darf man nicht belästigen, wer weiß. Die Termine. Ja, und bleib weiter krank. Warte mal, bis ihr ein Wunderheiler aus den USA nochmal kommt. Versteht ihr? Hier setzt der Glaube bei dem Kranken an, der sagt, ich brauche Hilfe. Komm bei mir vorbei. bin ich mit euch unterwegs? Ja? Ich meine, ich habe jetzt Angst, wenn ich das predige. Könnte ja sein, der eine oder andere ruft dann bei mir an. Ja? Wo stehen wir? Es ist einfach zu beten für Israel und für diese oder jene große Krisensituation dieser Welt. Aber was ist, wenn es ganz persönlich wird? Ha! Seid ihr mit mir unterwegs? Ihr guckt so andächtig. Ich meine, das muss man hier in der Kirche natürlich, das ist klar, aber ich bin mir da gar nicht so sicher, ob ich dieses Einmaleins so weitersagen kann. Na, Herausforderung des Rufenden. Darf ich ungefragt in deine Wohnung kommen? Ich habe es einmal erlebt, da wollte jemand mit mir einen Termin haben, aber er sagt, nicht bei mir zu Hause, ich lade dich ein in der Nachbarschaft in einen Kaffee. Was ich dafür Gedanken hatte, die waren nicht besonders edel, muss ich sagen. Ich dachte, der hat was zu verbergen. Und interessant wird es dann, wenn dann jemand mal verstorben ist und du musst die Wohnung ausräumen. Oder dabei helfen. Ist interessant, was man dann alles in den Schränken findet. Also, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber wo ist unser Glaube? Glaube, der wirklich den Hilferuf voraussetzt. Und noch eins, darüber haben wir in der letzten Zeit oft gesprochen. Aber so oft wir darüber gebetet haben, da ist kaum einer gekommen. Bekennt nun einer einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wann warst du das letzte Mal bei einer Beichte? Ich meine jetzt nicht katholisch Priester hin und so, ja. Wann hast du das letzte Mal wirklich komplett alles auf den Tisch gelegt, nicht nur vor Gott, sondern vor deinem Nächsten? Wie wollen wir im Glauben große Dinge bewegen in dieser Stadt, wenn wir nicht die einfachen Hausaufgaben machen? Wo stehen wir? Frage. Wo stehen wir? Ich meine jetzt nicht, ach, da habe ich im Auto geschimpft und geflucht. Ach, das war nicht so gut. Ich bekenne, das ist sicher gut, wenn du das machst. Aber es gibt die heimlichen Dinge. Die okkulten Dinge, die im Verborgenen sich abspielen. Ich kann ja nicht erzählen nochmal was aus unserer Ehe. Wir waren im Hauskreis. Gab herrliche junge Mädels und herrliche junge Männer in dem Hauskreis. Und wie das Leben so spielt, Hauskreisleiter mit Frau und plötzlich stelle ich fest, eine von den Mädels, die sieht ja wirklich gut aus. Die Hormone trieben mich dazu und ich dachte, wow, mit der mal eine Kuscheleinheit plus, das wäre ein Hammer. Lege ich beiseite. Herr Jesus, ich gebe dir das so ganz still, so ganz ruhig. Ich liege abends im Bett. Da kommen die Hormone ja ganz besonders zur Geltung. Ja. Wieder die Gedanken, Herr, ich lege dir das hin. Ich habe mich die erste Woche, die zweite Woche, die dritte Woche damit rumgeschlagen. Ich wollte es nicht los, aber ich dachte, wenn ich das jetzt sage, ich bin doch nur Hauskreisleiter und dann vergucke ich mich in eines dieser Mädels. Dann eines Tages dreht sich meine Frau zu mir um. Das ist ganz tief in meinem Herzen. Sagt, weißt du, ich muss dir mal was gestehen. Ich habe mich in so einen jungen Mann aus dem Hauskreis verguckt. Und ich werde das Gefühl nicht los. Ich will das nicht. Aber es kommt ungefragt immer wieder rein. Und ich denke, der ein oder andere weiß, was ich sage. Ungefragt. Du willst bestimmte Dinge nicht machen und nicht tun und ungefragt steht das wieder da. Du willst vergeben, aber ungefragt kommen die bösen Gedanken abends in dein Kopfkino rein und du mischst dann richtig auf. Ich war so beschämt, wie meine Frau mir das sagte, aber sie hat mich ermutigt und dann habe ich gestanden. Da haben wir einander diese Sachen bekannt. Und ich will euch sagen, in einem Augenblick war das gelöst. In einem Augenblick war das gelöst. Es war nicht mehr da. Wir sind heil geworden in diesem Augenblick. Und ich bin heute noch zutiefst dankbar, dass meine Frau den Mut hatte. Ich war so eine feige Socke. Ich hätte das nie gemacht. Ich hätte gedacht, das muss ich alles mit meinem Herrn regeln. Aber ich glaube, die Schwachheit der Christen im Glauben ist oft, weil sie nicht den Mut haben, die Vergebung anzunehmen, die aus der Beichte kommt, und dabei geheilt zu werden. Gott möchte eine heilende Gemeinde haben, aber wo sind wir denn, wir Männer? Ehrlich, wir sind solche feigen Säcke auf dieser Ebene. Wenn wir jetzt eine Männergruppe wären, da würde ich euch ein paar Details nennen, aber das lasse ich, ihr wisst es selbst genau. Versteht ihr? Es geht hier um Heilwerden, geheiligt werden vor Gott. Können wir in diesen kleinen Dingen vielleicht noch Glauben bekennen und Glauben leben, der dann Gott ehrt? Wir schauen dann so schnell auf Elia, war ein Mensch von gleicher Gemütsbewegung wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Wir denken oft, der große Elia, das wäre die ganze Sache. Aber überlegt mal einen Moment, das geistlich. Geistlich ist Berlin tot. Meinen viele. Gott ist immer noch in Kontrolle. Hey, wir haben eine günstige Gelegenheit, einen Heiden direkt an der Bushaltestelle zu treffen. Aber wenn wir das jetzt geistlich mal auslegen, wenn ein Mann des Glaubens wieder beten würde, dass der Regen des Segens, der Früh- und der Spätregen, die Theologen wissen sofort, was ich damit meine, dass der wieder auf unsere Stadt fällt, was meint ihr, was dann in dieser Stadt möglich wäre? Was meint ihr, was da möglich wäre? Macht das mal zu einem geistlichen Bild. Dürres Land momentan, alles eingegangen, die Leute darben dahin. Und dann wird gebetet von einem Mann, der wirklich sagt, ich bin heil geworden, indem ich meine Sünden bekannt habe. Ich habe Glauben, ich habe Gott geehrt damit, jetzt passieren Dinge. Hey, das wäre ein Hammer, oder? Könnt ihr euch das nur so ein bisschen vorstellen? Ein letztes. Glaube, der Gott ehrt. Glaube, der was wagt. Bruderliebe, die zurechtbringt. Also auch hier wieder Brüder. Wir schaffen da mal die Schwestern noch mit dabei. Meine Brüder, meine Schwestern, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode rettet und eine Menge von Sünden bedecken wird. Das ist jetzt eine etwas kritische Frage, aber wenn ich wirklich den einen oder anderen von uns wirklich lieb habe, ich will es noch weiter tiefer sagen, Kindererziehung. Ich habe meine Kinder lieb ohne Ende. Und jetzt nehme ich mal was ganz Harmloses. Sie sitzen beim Mittagstisch, bohren in der Nase, machen Kügelchen und schnipsen die. Soll ja vorkommen, nicht? Macht ja auch Spaß. Der eine oder andere macht das an der Ampel heute noch. Ja, die meisten Popeln werden an der Ampel geboren. Jetzt bin ich Vater und sehe die Schnipserei der Kinder, sehe der eine oder andere Popel landet bei mir auch noch in der Suppe und die Kinder freuen sich über den Treffer. Sag ich, ach, macht nichts. Popel, Saft und süßig, ja, süß und saftig, ja, kennt ihr das, ja, kennt ihr diesen Spruch, ja. Ich werde doch meine Kinder erziehen und sagen, das geht nicht, weil ich die Kinder lieb habe. Und dann wird es nicht vorkommen, dass wenn die 20 oder 30 geworden sind und bei dir eingeladen werden zum Suppenessen, dass sie während dem Essen anfangen zu popeln und damit rumzuschnipsen. Das haben die gelernt. Da ist was bedeckt worden. Wenn wir nur in der Gemeinde unterwegs sind und haben einander wirklich lieb, nicht um Kopf zu waschen, sondern um lieb zu haben, dann wäre es gut, wenn du zu mir kommst und sagst, Paul, ich mag dich. Nicht, weil du Pastor bist, sondern weil du Paul bist. Und ich stelle fest, da stimmt was nicht in deinem Leben. Wenn ich weiß, du hast mich wirklich lieb, dann sage ich, wow, danke, dass du zu mir gekommen bist. Und dann würde ich sagen, komm, bet mit mir. Ich brauche das, ich bekenne das nochmal. Und dann würdest du die Hand auflegen und es würde eine Vergebung fließen und wir beiden hätten uns um eine ganze Dimension mehr lieb. Weil ich weiß, ich habe einen Bruder, der meinem Seelenheil interessiert ist, der mich weiterbringen will. Dass ich nicht nur warte, wenn vorne das Wort zur Predigt kommt, sondern dass wir einander so begegnen können und können einander stärken. Da fängt Glaube an, auf der unteren Ebene. Das ist das Glaubens-Einmal-Eins. Bevor wir zur Integralrechnung gehen, wenn wir diese Hürde nicht nehmen. Wer darf dir was sagen? Und wie nimmst du das auf? Das ist ein Riesenproblem in der Gemeinde. Und ich glaube, viele Streitereien in der Gemeinde wären nicht mehr da, wenn wir das wirklich von Anfang an einüben würden. Aber ich sehe immer noch, wie in der Gemeinde immer noch gepobelt und mit Pobeln geschnipst wird. Wir waschen einander schnell die Köpfe im Hintergrund, ganz sicher. Aber wer macht sich auf, um wirklich zurechtzubringen? Glaube, der was wagt. Merkt ihr, diese Hürden, die ich benannt habe, die sind anscheinend ganz gigantisch, aber doch so einfach. Von dem großen Jakobus für uns geschrieben. Und ich bin überzeugt, wenn wir anfangen, diese Hürden zu nehmen, wir werden die anderen Dinge sehen, dass Kranke heilen, dass wir sprechen können, Dämonen weichen. Es wird ein anderes Maß an Autorität kommen. Ich bin überzeugt, weil ich glaube, dass der Herr in allem Ehre bekommen will. Wie hatte ich angefangen? Wer zu Gott kommen will, der muss zuvor glauben, dass er sei. Weil ohne Glauben kann ich ihm nicht gefallen. Und die ihn suchen, wird er Lohn geben. Ein Vers zum Auswendiglernen. Hebräer 11, Vers 6. Willst du diesen Lohn? Frage. Hier schließe ich. Ich möchte Glauben wieder ganz neu wagen. Das ist ein Risiko. Ich möchte kein Epikureer oder Stoiker sein, sondern ich möchte das Land einnehmen und nach Möglichkeit mit euch zusammen diese einfachen Dinge wieder wagen und dann feststellen, wow, es stimmt. Lass uns kurz beten und dann gehen wir in Richtung Abendmahl, wo wir dann immer mal noch Sachen wieder hinlegen können, den ganzen Unglauben, den wir haben, der Gott beileibe nicht ehrt. Unsere ganze Schwachheit und dürfen wieder schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Herr Jesus, ich lehne mich weit aus dem Fenster, wenn ich diese Dinge predige und lehre, weil ich möchte sie mehr begreifen und ich möchte dich durch diese einfachen Dinge auch ehren. Und du siehst, was ich für ein Feigling bin. Aber ich möchte das nicht. Ich möchte nicht darüber predigen und lehren und mich dann nicht unter dein Wort stellen. Und so komme ich und möchte sagen, bitte vergib mir, dass ich dich immer wieder entehrt habe, indem ich die einfachen Buchstabierungen des Glaubens nicht gelebt habe. Und ich möchte den Segen deiner Größe, deiner Güte und deiner Barmherzigkeit auf uns legen, dass wir neu anfangen einzuüben. Ich bitte, hilf uns dabei. Amen.